Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Das Internet und die Demokratie, das würde ja eigentlich ganz gut zusammengehen, weil das Internet wurde ja lange Zeit als Hort der freien Information gesehen, als Ort, wo man sich austauschen kann und das auch noch über alle geografischen und kulturellen Grenzen hinweg. Und das ist ja etwas Gutes grundsätzlich, auch für die Demokratie. Ja, aber die Entwicklung geht derzeit leider ganz woanders hin. Das Internet steht im Verdacht, unsere Demokratie zu untergraben. Vor allem die sozialen Medien werden von Falschinformationen, Hassbotschaften und manipulativen Inhalten geflutet. Und da ist die Frage natürlich durchaus berechtigt, ob die sozialen Medien nicht unsere Demokratie vergiften. Und über genau diese Frage und auch wie wir aus dieser Situation wieder herauskommen, habe ich beim diesjährigen Zukunftsgespräch mit meinen Gästen diskutiert. Wie immer hat das im Theater im Park in Wien stattgefunden. Dieses Mal waren mit dabei die Schriftstellerin Eva Menasse, die kürzlich auch den Essay Alles und Nichts sagen in Buchform veröffentlicht hat. Da geht es um den Zustand der Debatte in der Digitalmoderne und sie hat auch aus ihrem Buch vorgelesen. Auch die Digitalexpertin Ingrid Brodnik hat kürzlich ein Buch zum Thema veröffentlicht. Wieder die Verrohung heißt es und sie beschreibt darin, wie öffentliche Debatten gezielt zerstört werden. Sie schreibt außerdem eine Kolumne für den Standard, ebenso wie Florian Schäuber, den man nicht nur von der Kabarettbühne kennt, sondern eben auch als politischen Beobachter. Ja, und mit diesen drei Menschen, Eva Menasse, Ingrid Brodnik und Florian Schäuber, habe ich darüber gesprochen, ob die sozialen Medien die Demokratie vergiften. Ingrid Brodnik, ich möchte bei dir beginnen. Du hast auch ein Buch geschrieben, und zwar das heißt Wieder die Verrohung, was auch sehr gut zum Thema heute passt. Was versteht man denn jetzt konkret unter dieser Verrohung und wie ist sie sichtbar in diesen digitalen Debatten?
Ich würde sagen, in meinem Buch spanne ich so ein bisschen eine Bandbreite. Das Extrembeispiel ist zum Beispiel Matthias Ecke in Deutschland, der SPD-Abgeordnete, der schwer verprügelt worden ist, im Krankenhaus behandelt werden musste, als er im Wahlkampf einfach Plakate aufgehängt hat. In Deutschland speziell werden Politiker, Politikerinnen aus unterschiedlichen Parteien wirklich physisch attackiert. Und das sind natürlich verrohte Zustände, wenn Menschen so eine Wut und so einen Hass entwickeln, dass sie meinen, Gewalt sei ein adäquates Mittel. Und dann gibt es aber viele Stufen darunter. Wie schon gesagt, geht es vor allem im Buch um Debattenzerstörung. Das heißt, es geht zum Teil um Politiker, Politikerinnen, die mit Beleidigungen arbeiten. Ich gebe nur ein Beispiel. Donald Trump ist ja jetzt angeschossen worden, es gab einen anscheinend Mordversuch auf ihn, zumindest wird das gerade wirklich so eingestuft, eine erschreckliche Tat. Und Donald Trump gleichzeitig ist natürlich bekannt dafür, dass unter ihm als Präsident und auch danach die Stimmung besonders heftig geworden ist. Und in meinem Buch schreibe ich das, Trump arbeitet oft mit Ad hominem-Argumenten, das heißt, ich werde beleidigend. Und was ich interessant finde, ist, die Beleidigung erfüllt eigentlich mehrere Zwecke. Ich glaube, viele von uns, wir wissen, dass wenn man politisch beleidigend wird, kriege ich Aufmerksamkeit. Wir kennen das auch in Österreich. Zum Beispiel Herbert Kickl hat Anfang dieses Jahres eine Rede gehalten und hat allen Ernstes von einer Fahndungsliste gesprochen, die er schon hat gegenüber anderen Politikern, Politikerinnen, die er stellig machen möchte. Und er hat gesagt, wanted, wanted, also eine Sprache, die zutiefst heftig, auch attackierend ist. Zurück zu Trump. Diese Ad hominem-Attacken, die sind oft auch persönlich. Also es geht nicht nur darum, Aufmerksamkeit zu schinden, sondern auch beim eigenen Publikum jemanden schlecht zu reden. Da wird zum Beispiel Joe Biden als sleepy, als corrupt, als verschlafen, als korrupt bezeichnet. Und indem ich auch zum Beispiel die Glaubwürdigkeit der anderen Person in Frage stelle, attackiere, sage ich meinen Fans, ihr müsst ihnen nie zuhören. Also es sind solche einfach rhetorischen Kniffe. Und nur kurz das Dritte, ich sage es ganz schnell. Das Dritte ist dann die Medienebene. Social Media ist ein riesiges Thema, aber auch etablierte Medien, weil wir haben auch ein Problem, dass viele Debatten rasch verrohen. Und das ist eine Mischung von Social Media und klassischen Medien. Wenn ich darf, erzähle ich nur die eine Sache noch, damit steige ich ein im Buch. Vielleicht erleben das manche auch. Mich regt das wirklich auf, wie wir dauernd absolute Blödsinnsdebatten führen, nämlich Anlassfälle, die nichts hergeben, wo man eigentlich 3 Minuten drüber reden könnte und dann wär's das. Ein solcher Anlassfall war, in Deutschland gibt es die DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und die haben vergangenes Jahr darüber nachgedacht, die Fleischempfehlung, also wie viel Fleisch man essen soll im Monat, runterzuschrauben, aus gesundheitlichen Gründen und ökologischen Gründen, weil Fleisch auch besonders klimaschädlich ist. Also die diskutieren intern darüber, das runterzuschrauben. Die Bild-Zeitung kriegt Wind davon und sie macht eine riesige Headline, wo sie schreibt, nur noch eine Wurst pro Monat pro Deutschem. Ja, und das ist natürlich total abgegangen. Und man kann sich vorstellen, wie Leute online dann gepostet haben. Also es ist diese Mischung aus etablierten Medien und Social Media. Der Boulevard zündet was ordentlich an. Im Text steht dann irgendwo eh, das ist nicht verpflichtend. Was die DGE rausgibt, ist einfach eine Ernährungsempfehlung. Aber da steht gut bisschen, so ein bisschen verbuddelt im Text, nennen wir es so. Man kann sich vorstellen, was dann online passiert ist. Die freundlicheren Kommentare lauteten noch in die Richtung gehend, ihr könnt euch die Wurst dorthin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Oder so Sachen wie, jetzt grill ich noch mehr. Und die Unfreundlichen gingen dann noch, wurden noch viel heftiger. Und dann nur noch eins, weil wir über Verrohung sprechen. Es endet dann nicht bei irgendwelchen Usern, Hupsi221, die wütend drüber posten. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, greift den Bildtext auf, schreibt auf Twitter, jetzt Ex, schreibt auf Twitter dazu, warum soll den Menschen immer alles verboten werden? Obwohl gar kein Verbot im Raum stand. Und das meine ich mit Verrohung. Wir leben in einer Zeit, wo wir ernsthafte Diskussionen führen sollten über Klimakrise, über Gerechtigkeit in der Gesellschaft, viele, viele Themen. Und die Gefahr ist schon, dass wenn das Klima so verroht ist, dass wir diese Fähigkeit nicht mehr haben. Und es geht so ein bisschen darum, warum ist das so? Wie werden Debatten bewusst eskaliert?
Aber auch, wie kann man reagieren? Du beobachtest die politischen Debatten und Vorgänge auch schon sehr lange in Österreich. Siehst du das auch, dass so eine Verrohung stattfindet? Und welche Rolle spielt da deiner Meinung vielleicht auch die sozialen Medien?
Die Verrohung gibt es ganz objektiv betrachtet, ja natürlich. Das Ressentiment ist zu einem Geschäftsfaktor geworden. Wir erleben die Kapitalisierung des Ressentiments, weil das einfach Klicks bringt und Klicks generieren Geld. Und somit ist das zu einer Ware geworden. Das, was früher am Wirtshaustisch herumgesudert wurde vielleicht, wo man früher gesagt hat, na, die ärgsten Sachen, was gestern wieder im Wirtshaus gesagt worden sind, das ist heute ein Geschäftsfeld. Somit kann ich im Internet Geld verdienen, wenn ich auf das setze. Und das passiert mit den Algorithmen, die großen Player im Internet leider nach wie vor undurchsichtig verwenden. Das ist das eine. Und das zweite, mindestens so große Problem sehe ich darin, dass, weil wir heute über Demokratie auch reden, eine wesentliche Basis der Demokratie tatsächlich gefährdet ist, nämlich der Ausrichtung daran, einer Gesellschaft die Wahrheit zu suchen. Wahrheit ist kein dem Menschen erreichbares Ziel, sondern eine Richtung. Wir wissen, ich sage immer, das Beispiel ist ein bisschen wie mit dem Erdkern. Der Erdkern ist für menschliche Forschung nicht erreichbar, aber wir wissen, wenn wir es versuchen wollen, müssen wir nach unten graben und nicht nach oben. Und dieser Konsens wird im Internet in Frage gestellt, weil tatsächlich das, was wir erleben, ist ein massiver Angriff darauf, auf die gemeinsame Basis einer Wahrheitssuche, die eine Gesellschaft zusammenhält. Zum einen unglaubliche Formen von Propaganda. Erst die Woche wurde wieder bekannt, das FBI hat herausgefunden, dass von russischer Seite Hunderttausende Fake-Persönlichkeiten erfunden wurden, die im Netz ihr Unwesen treiben, die mittlerweile schon so gut gemacht sind, dass sie kaum erkennbar sind für den normalen User, dass das keine reale Person ist. Zum anderen natürlich auch als Geschäftsfeld, ganz klar. Diesbezüglich eines meiner Lieblingsbeispiele. Es gab über Monate auf TripAdvisor ein Restaurant in London, das die einsame Nummer 1 war. Das hatte die höchsten Bewertungen von allen und war ganz, ganz toll bewertet. Das hieß, glaube ich, The Garden Shack. Und nach ein paar Monaten ist man draufgekommen, dieses Restaurant existiert nicht. Mhm. Ein fiktives Restaurant, wo sich jemand den Spaß gemacht hat, wie lange geht das, wie lange kann das funktionieren, und da ein bisschen Geld hinein investiert hat und es hat tatsächlich über Monate funktioniert und die hatten eine Telefonnummer, wo man anrufen konnte und immer die Info bekam, es ist ausgebucht. Total ausgebucht, kommen sie später. Und sie haben sich dann ganz zum Schluss den Spaß gemacht, so, okay, jetzt lösen wir es auf, die Geschichte, wir machen tatsächlich einen Tag offen, nehmen Reservierungen entgegen und setzen aber ein paar von unseren Freunden hinein. Und das war dann so ein paar Gartenbankeln in einem Garten, die aufgebaut wurden. Und die haben dort ihre Freunde erzählen lassen, wie toll das Essen ist. Das waren Würstel und Brot und solche Sachen. Und die haben also erzählt, ganz fantastisch. Und hat tatsächlich funktioniert, dass die paar echten Menschen, die dann dort die Reservierung ergattert haben und dann dort saßen, am nächsten Tag darüber geschrieben haben, ja, sie waren dort und es war echt toll.
Ja, das ist ja mal beschrieben, auch in einer Kolumne, als Schrödingers Ente. Also das ist gar keine Behauptung, kann zu blöd sein, als dass nicht irgendjemand sie als eben, das ist meine Wahrheit, verteidigt. Warum gibt es denn diese gemeinsame Wahrheit nicht mehr, Eva Menasse?
Ja, ich möchte mich erstens anschließen und zweitens noch ergänzen. Das Ganze, also Desinformation, Fake, Ressentiment hat es auch alles früher schon gegeben. Also das sind normale menschliche Verhaltensweisen. Aber was eben hinzugekommen ist, ist diese exponentielle Steigerung von Diskurs, dass eben jeder da irgendwas reinspeiben kann ins Internet und dass dadurch eine totale Nivellierung der Hierarchien, das ist nämlich der Punkt, der mir noch gefehlt hat in deiner Aufzeichnung, Florian, das Demokratiegefährdende daran ist, dass man eben nicht mehr unterscheiden kann, was ist ein Bot, was ist eine Institution, der man glauben kann und was sind eben auch einfach nur die Ressentiments von irgendwelchen Mitläufern und Lemmingen. Das heißt, jeder kann sich raussuchen aus einer Unzahl von Information und Desinformation, das, was ihm gerade ins Raster passt und das dann wieder selbst verbreiten. Und diese rein rechnerisch zu beschreibende Vervielfältigung führt zu dieser totalen Verunsicherung und auch dazu, dass nicht nur irgendjemand was glaubt, was es gar nicht gibt, sondern dass es ununterbrochen passiert, dass riesige Menschenmengen Dinge glauben, die vollkommen ohne jede Grundlage sind. Also wir denken zum Beispiel an diese QAnon-Sekte, die sogenannte in Amerika. Ich habe jetzt bei genauer Literaturrecherche herausgefunden, dass es diese Phänomene schon in den 90ern und 80er Jahren gegeben hat, also diese ähnlichen Verschwörungserzählungen, nur dass sie sich jetzt sozusagen exponentiell unglaublich besser und viel schneller verbreiten lassen. Und ein Problem sind tatsächlich auch die herkömmlichen Medien, die unglaublich osmotisch mit diesem Internetwahnsinn umgehen, indem sie ungeprüft dauernd diese Nonsensdebatten, Ingrid, da haben Sie völlig recht, übernehmen und zu tatsächlichen Berichterstattung machen. Also jemand kotzt ins Internet und die FAZ, ist mir selber passiert, die FAZ nimmt das, macht daraus eine Meldung und schon bin ich mit, also ich persönlich mitten in einem Shitstorm. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Wer heute keinen Shitstorm hat, sage ich immer, existiert gar nicht. Ja? Also in der medialen Gegenwart, in der wir leben. Diese Unempfindlichkeit von Journalisten, das zu übernehmen und weiter zu verstärken, was da an Wahnsinn passiert, das ist schon etwas, glaube ich, ein Punkt, an dem man ansetzen könnte. Entschuldige, Philipp, so weit, das war die Frage.
Wie es so weit kommen konnte, dass es eben diese gemeinsame Wahrheit nicht...
Ja, habe ich ja dann eigentlich beantwortet, also, genau. Glaube ich.
Aber ich erinnere mich ja doch zurück an eine Zeit, wo es das Internet gab, aber wo es Social Media noch nicht gab. So die letzten Ausläufer des Internet 1.0 durfte ich ja selbst noch erleben. Und da war die Stimmung eine ganz andere eigentlich. Also da gab es ja trotzdem Foren und Gästebücher und Pinnwände und Chatrooms. Aber die Diskussionen dort waren oft konstruktiv und man hat sich respektiert und einander geholfen. Das war auch irgendwie so ein bisschen der Geist des Internets damals. Was hat sich denn seitdem geändert?
Wenn ich da gleich anschließen kann, ich finde, das ist eine sehr nette Beobachtung. Ich glaube, wir sitzen auch ein bisschen einem Fehlschluss auf derzeit, weil wenn man sich fragt, wer kann uns das Internet erklären, wie man das Internet oder Social Media geschickt nutzt, dann gibt es seit Jahrzehnten diesen Trend. Wir fragen jetzt die Allerjüngsten unserer Gesellschaft. Wir fragen jetzt zum Beispiel die Gen Z. Und das ist interessant, gerade da würde ich sagen, dass die Gen Z, also sagen wir zum Beispiel Leute Anfang 20, die sind oft wirklich kompetent, was Apps betrifft. Also die haben dieses Wissen tatsächlich. Aber in manchen Punkten zum Beispiel glaube ich, dass die Gen Z leider diese Frühphase des Internets nicht erlebt hat, die noch anders war. Wo das Internet ein ganz anderer Ort war, weil ich zum Beispiel gezielt mich an den Computer mit einem Modem setzen musste. Meistens hatte ich habe gewusst, ich kann jetzt nicht so wahnsinnig lange online sein, eine halbe Stunde. Viele erinnern sich wahrscheinlich, man konnte dazwischen zum Beispiel nicht telefonieren und dann gab es Streit in der Familie. Also man musste da gezielt sagen, ich 30 Minuten und ich schaue jetzt nach, was ist die neueste News über Sängerin XYZ oder ich möchte Infos über dieses Thema finden. Und das war aber gut, weil es ist das Gegenteil, wie heute wir oft das Netz nutzen. Wir machen die App auf, weil uns Fahrt ist, ich zumindest. Ich bin an der Bushaltestelle und ich weiß 3 Minuten. Ich habe verlernt, diese 3 Minuten mit mir zu verbringen. Ich schaue rein und denke mir, schau mal, was los ist. Und auf einmal sind 40 Minuten vergangen und ich habe eigentlich mich berieseln lassen. Genau. Und ich sage gleich als Tipp, mittlerweile mache ich es so, wenn ich Social Media nutze, ich wirklich oft überlege ich mir, was ist jetzt der Nutzen, den ich daraus ziehen will. Als Journalistin gehe ich zum Beispiel wirklich auf X, Twitter und sage 20 Minuten, nur um zu schauen, worüber wird heute gestritten, weil ich das Wissen brauche. Oder 30 Minuten Instagram, was haben tatsächlich meine Freunde, Freundinnen, mein Umfeld gepostet. Also da gehe ich auch gezielt auf Accounts oder schaue, dass ich nur die Stories von den Leuten, die ich wirklich kenne, ansehe. Also ich versuche dann so ein bisschen eine Retro-Internetnutzung reinzubringen. Zurück zum Thema, was ist da passiert? 2 Dinge. Das Internet ist quasi jederzeit leicht abrufbar geworden. Es hat sich quasi über uns drüber gelegt und das Zweite, es wurde kommerzialisiert. Und ich habe bei der sehr interessanten Lesung über eines nämlich nachdenken müssen, nämlich diese, was wir da erleben, ist, die Apps, die wir heute haben, die Unternehmen dahinter engagieren, eine Vielzahl von Psychologen und Psychologinnen, das ist belegt, und von Designern, Designerinnen. Und es ging so um dieses, ich glaube, es hieß das eitle Ich, das war der Begriff. Das ist tatsächlich so, es muss gar nicht pure Eitelkeit sein. In der Psychologie wird ja genau erforscht, welche Bedürfnisse Menschen haben. Und man muss davon ausgehen, dass ein ziemlich geschäftstüchtiges Klientel im Silicon Valley oder woanders, also geschäftstüchtige Leute, sich überlegt haben, welche sozialen Bedürfnisse gibt es und wie kann ich die nutzen, damit Leute länger in der App sind. Zum Beispiel eines der wichtigsten sozialen Bedürfnisse ist das Bedürfnis auf soziale Bestätigung und auch das Gefühl von Gemeinschaft. Und man muss davon ausgehen, dass Gesellschaft nicht perfekt ist, dass jeder von uns sich jeden Tag, jede Sekunde glücklich fühlt oder bestätigt. Und die Apps sind so gemacht, dass wenn ich was poste, dann kriege ich vielleicht 3 oder 4 Likes. Das ist jetzt nicht viel, aber es sind 3 oder 4 Likes. Wenn ich im Alltag was mache, im Büro, kann oft sein, dass ich über Tage hinweg niemanden habe, der irgendwie sagt, du, das hast du gut gemacht. Diese Gratification, dieses Gefühl, dass man gerade irgendwo ein Lob bekommt oder was Positives erlebt, das haben wir offline nicht. Und die Apps sind so gebaut, dass sie uns ständig das Gefühl geben, da passiert irgendwie was, was mir gut tut, auch wenn es eigentlich ziemlich oberflächlich ist, oder das Gefühl, ich muss reinschauen, weil ich könnte was verpassen. Da gibt es viele soziale Bedürfnisse, ist wirklich auch schon genau erforscht worden. Und das ist das Gemeine dran, dass eigentlich auch viele, finde ich, oft liebevolle Seiten von uns Menschen, dass wir einfach gemocht werden wollen oder dass wir das Gefühl haben wollen, wir kennen uns aus, ausgenutzt und pervertiert werden in eine Version von uns selbst, wo wir zum Beispiel am Ende vielleicht sogar schlechtere Kontakte haben, weil das zum Beispiel nicht unbedingt Leute sind, mit denen wir auf ein Bier gehen würden oder weil wir vielleicht Informationen dann als wahr erachten, die sich wahr anfühlen. Also das ist wirklich ein Wort, Truthiness, dass es sich wahr anfühlt, aber eben, wenn man genau hinschaut, nicht wahr ist.
Eine interessante Analogie, schreibst du ja auch, ist, dass das Gesagte und das Geschriebene, dass die Grenzen da immer mehr verschwimmen. Wie ist das zu verstehen? Also das ist ja auch ein Grund, warum es genau eben zu diesen Phänomenen kommt, oder?
Naja, ich habe versucht, in dem Buch sozusagen diesen Schritt zurückzugehen. Ich habe auch immer diese Debatten mit jüngeren Leuten, die sagen, ja, aber es gibt so viele Vorteile. Und ich bin letztens einmal total autoritär geworden und habe zu einem gesagt, aber ich bin so viel älter als Sie, dass ich Ihnen sagen kann, wie es früher war, mit der gesellschaftlichen Debatte. Wo sind die Punkte, die so eindeutig anders sind als früher? Und da ist in meinem Buch eben dieses schriftlich-mündlich Beispiel gewählt worden. Menschen haben sich eben über tausende Jahre über Entfernungen schriftlich verständigt durch Briefe. Und die Schriftlichkeit hat früher, also in der Generation, der ich noch angehöre und älter, bei den Jüngeren schaut schon anders aus, Schriftlichkeit hat etwas Gültigeres gehabt, weil es eben mühsamer war, sie herzustellen, ein Buch zu schreiben, einen Zeitungsartikel. Wir sind alle Journalisten, also jedenfalls wir beide waren Journalisten. Man muss das lernen, also man wird lektoriert, es gibt sozusagen Prüfinstanzen. Dieser Unterschied ist heute völlig verloren gegangen, weil das, was man in sein Handy tippt, genauso affektiv passiert, wie man spricht, also genauso ungebremst und sozusagen emotional unverstellt. Man kotzt sozusagen zurück, nur eben schriftlich. Oder alles, was gesprochen wird, wird auch umgekehrt aufbewahrt. Also man weiß ja jederzeit nicht, zum Beispiel jetzt werden wir auch aufgenommen und das wird dann wieder ins Internet gestellt und bleibt dort für alle Zeiten, theoretisch. Also wenn jetzt einer hier von uns irgendwas sagt, was nicht gewollt wird von diesem Mainstream oder dem Mainstream in 10 Jahren, das ist nämlich auch was sehr Interessantes, dass ja Leute inzwischen ihre Faschingsverkleidungen vor 30 Jahren um die Ohren fliegen, wo eben noch andere Kriterien gegolten haben. Das heißt, es bleibt alles für immer da, es ist immer herausholbar und der Unterschied zwischen schriftlich und mündlich ist verloren gegangen. Ich habe dieses Experiment, also dieses Gedankenspiel in mein Buch reingeschrieben, ein Briefeschreiber könnte der Dissident der Digitalmoderne sein, funktioniert aber nicht, weil in dem Moment, wo der Empfänger den Brief fotografiert, macht er ihn zur digitalen Substanz und kann ihn ja auch wieder an tausende Leute herumschicken. Früher hat es nicht einmal einen Kopierer gegeben, da haben die Mönche die Texte abgeschrieben mit der Hand. Das heißt, es hat alles sehr viel länger gedauert. Und ich glaube, dass auch diese Geschwindigkeit uns umbringt. Also die schriftlich-mündlichkeitsgrenze ist verschwunden. Diese totale Beschleunigung, die durch Digitalisierung die Welt ergreift, führt dazu, dass wichtige Schutzmechanismen, zum Beispiel der Demokratie, außer Kraft gesetzt worden sind. Also demokratische Instanzen haben von Anfang an, also Zivilisation hat an bestimmten Stellen auch auf Entschleunigung gesetzt. Also mehrere Lesungen neuer Gesetze, dass Revision möglich ist, dass Urteile in der Justiz angefochten werden können, dass man Dinge verlangsamt, um sozusagen keine Fehler zu machen. Das alles wird durch diese Beschleunigung von digitalen Medien außer Kraft gesetzt, weil eben Politiker zum Beispiel oder auch Journalisten, das sind, glaube ich, die beiden Berufsgruppen, die es bis jetzt am schärfsten betroffen hat, dieser Beschleunigung total fast hilflos ausgesetzt sind. Also als Politiker muss man reagieren. Ich gebe ein Beispiel, das mich weiterhin sehr fasziniert, weil es auch so auf eine satirische Weise witzig ist. Ich weiß nicht, ob Sie hier mitgekriegt haben, den Fall von Gil Ofarim, einem jüdischen Schlagersänger. Eine meiner Freundinnen hat gesagt, ein jüdischer Dieter Bohlen, aber das ist auch noch, glaube ich, zu groß gegriffen. Der hat vor 3 Jahren behauptet, er sei in einem Leipziger Hotel antisemitisch beschimpft worden, weil er sein Zimmer nicht buchen konnte. Da war der Computer zusammengebrochen, es hat eine lange Schlange gegeben und er hat gesagt, man hat zu ihm gesagt, er soll seinen Davidstern abnehmen. Und es war eine Riesenaufregung in Deutschland, weil man ja genau auf solche Geschichten schon total konditioniert ist, gerade in der heutigen Zeit. Und sehr viele Politiker haben sich auf Twitter X inzwischen solidarisiert und gesagt, ja, das ist ja wieder typisch in Sachsen, diese Nazis, und das darf sowas da nicht sein. Und es hat Wahnsinn, es hat Demonstrationen vor diesem Hotel gegeben. Der Hotelmitarbeiter musste freigestellt und praktisch in Sicherheit gebracht werden. Nachher hat sich herausgestellt, nichts davon ist wahr. Der Gil Ofarim hat das einfach erfunden. Warum wollen wir jetzt einfach dahingestellt lassen? Das hat sicher eine psychologische Komponente. So, und jetzt haben wir dieses Phänomen im Internet. Das ist auch 100.000 Mal inzwischen untersucht worden. Der Skandal ist der Skandal. Oder auch das mit diesem Restaurant, das es gar nicht gibt. Die Auflösung wird von sehr viel weniger, von eklatant weniger Menschen überhaupt nur wahrgenommen oder für interessant gefunden. Das heißt, das, was mal als Skandal in die Welt geht, bleibt bicken. Und die Auflösung interessiert schon keinen mehr, weil das sind sie schon bei der übernächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das heißt, Deeskalation findet im Großen und Ganzen nicht statt. Und all das sind so Phänomene, die zu dieser totalen... Wir können es, glaube ich, mit einem Satz sagen, wir alle sind Teilnehmer eines großen Tierexperiments. Also wir sind alle irgendwie Laborratten, gerade seit diese Digitalisierung mit all ihren negativen Folgen über uns hereingebrochen ist.
Aber wer... Ja?
Vielleicht noch kurz dazu anmerken, weil die Frage war, was war früher besser im Internet als heute? Es wurde eben so verwendet, wie die Ingrid erzählt hat. Man hat sich gezielt hingesetzt für die halbe Stunde und war drinnen und hat gezielt nach Sachen gesucht oder Enthaltung gesucht. Aber es gab trotzdem gemeinsame gesellschaftliche Nenner wie eine Zeit im Bild, wo man wusste, okay, das, was dort gesagt wird, das ist in der Welt passiert gerade. Das gibt es nicht mehr. Junge Menschen heutzutage informieren sich nur mehr über das Internet und erleben dort alles als gleichwertig. Ob jetzt die Quelle der ORF ist oder Russia Today oder irgendein Verrückter in North Carolina, es wird als gleichwertig betrachtet und es wird dadurch auch tatsächlich unser Wahrheitsbegriff derartig unterwandert, dass dann wirklich die Gesellschaftsorientierung beginnt. Und das ist tatsächlich entstanden durch die Kommerzialisierung des Internets, weil es einfach zu einem das ganze Leben umfassenden Phänomen geworden ist. Und viele junge Leute heute auch damit argumentieren, ja, aber es ist so schnell, das Internet. Warum soll ich meine Zeitung kaufen? Weil da steht ja das drinnen, was vor 3 Stunden hineingedruckt wurde, dass in der Zwischenzeit schon wieder was passiert. Das ist ja quasi eine Zeitverschwendung, wenn ich das jetzt lese. Und diesen Gedanken, dem muss man entgegenwirken. Also das ist, da glaube ich, wäre der Hebel.
Aber muss man das Internet dann langsamer machen und vergänglicher?
Nein, ich glaube, einer der wichtigsten Ansätze diesbezüglich, du hast vorhin bei der Lesung den Bernhard Börksner erwähnt, der war, glaube ich, der Erste, der vor 10 Jahren gefordert hat, es gehört das Schulfach Medienkompetenz her. Man muss junge Menschen, die normalste Sache der Welt ist das Verkehrserziehung. Wir sind alle noch aufgewachsen damit, dass man in der Schule lernt, Verkehrserziehung, was muss man tun im Straßenverkehr, wie ist das mit der roten Ampel, wie ist das mit dem Zebrastreifen, wie ist das, wenn man mit dem Radl fährt. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen, ob das sinnvoll ist, also in der Schule zu lernen. Jetzt, wir brauchen ein Fach Medienkompetenz, wo junge Menschen herangeführt werden an das, was ihnen im Internet alles entgegenkommt und dass sie das lernen, wieder einzuordnen. Wann ist etwas eine glaubwürdige Quelle? Wann ist der Verdacht sehr groß, dass das einfach nur Unfug ist? Das muss man lernen, weil wenn man als junger Mensch hineingestoßen wird und was weiß ich, auf TikTok einfach reinkommt und dort für bare Münze nimmt, was einem der Algorithmus da entgegenspült, dann bekommt man schnell ein Weltbild, das schräg ist, das von völligen Falschinformationen geprägt ist. Und dagegen muss man etwas tun. Das ist ein edukativer Ansatz. Und ich verstehe nicht, warum es bis zum heutigen Tag noch immer eine Forderung ist, dass wir das brauchen in den Schulen. Es gehört endlich gemacht.
Ich möchte an der Stelle nur ein einziges Detail einwerfen, weil das die neueste Debatte unter Pädagogen ist. Und die kommt jetzt aber auch ganz groß. Ich habe es jetzt schon in vielen Zeitungen, auch international gelesen. Eigentlich wird jetzt gefordert, ein Handyverbot an Schulen, damit die Kinder in den Schulen bis 14 tagsüber kein Handy haben. Das kommt uns jetzt vor, wie um Gottes Willen, jeder von uns, der Kinder hat, weiß, dass man es den Kindern praktisch nicht wegnehmen kann, weil das ist die Kinder, für die ist das eine so große Selbstverständlichkeit. Ich weiß noch, wie mein Sohn kleiner war und getobt hat, wenn am Urlaubsort das WLAN nicht gut funktioniert hat. Aber die Entwicklung geht in die andere Richtung und das ist, wie gesagt, nicht meine Idee, sondern das ist das, was ich im Moment lese von den pädagogischen und digitalen Fachleuten, die sagen, man muss die Schulen
aber wieder reicht das oder ist der Sog vielleicht, weil diese Apps gerade so gebaut sind, nicht vielleicht dann stärker als das, was man in der Schule gelernt hat?
Das eine ist, wenn man das kann und wenn es für einen persönlich passt, dann kann auch tatsächlich eine Abkehr von Social Media eine Lösung sein. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung in den USA, wo sich psychologisch positive Effekte zeigten, wenn Leute einige Wochen nicht Facebook nutzten. Also sie wurden in dieser Studie gezahlt dafür, dass sie es nicht tun. Ihnen ging es psychologisch in einiger Hinsicht besser. Sie waren gleichzeitig sehr witzig, wirklich schlechter informiert. Also man wird online schon über das tägliche Geschehen gut informiert. Aber ich denke, nicht für jeden ist das eine Lösung. Und ganz viele sind nach dem Test, obwohl es ihnen psychologisch besser ging, sofort wieder zurückgegangen. Drum, ich persönlich denke, einerseits muss man anerkennen, dass Social Media auch positive Seiten haben kann. In den USA eine andere Untersuchung hat gesehen, für LGBT-Jugendliche zum Beispiel, ist es so, dass sie, wenn sie online und offline Freunde, Freundinnen haben, sie das Gefühl haben, dass ihre Online-Freunde und Freundinnen sie besser unterstützen, dass man vielleicht sich mehr verstanden fühlt. Also das Netz bietet hier schon Chancen, gerade auch für Minderheiten der Vernetzung. Und ich finde, man sollte nicht immer das ausblenden. Zur Frage, wie kann ich dann einen Kompromiss finden? Und da habe ich für mein Buch mit einem Mann gesprochen, ich nenne ihn Georg, weil ich habe ihn anonymisiert. Und er hat mir erzählt, er hat bei sich selbst so ein ungesundes Verhalten gemerkt. Er hat eigentlich auch in der Corona-Zeit was besonders deutlich. Er ist auf Facebook gegangen und er hat sich dauernd immer so Krawalldiskussionen angeschaut. Das hat überall dort mitgelesen, wo gestritten wird. Das konnte irgendwie das Thema Maske tragen sein, aber oft waren es auch so Themen wie Streit um LGBT-Rechte, er ist selbst schwul und er hat mir erzählt, er hat sich dann immer wirklich schon auch beim Standard hat er mitgelesen, wenn irgendwie ein Thema kam, hat er gewusst, da wird gestritten, da ist er hingegangen, hat mitgelesen. Und er für sich selbst hat so als Erklärung herausgearbeitet, dass wenn er dann so besonders auch doofe, gemeine Positionen rund um LGBT liest, dass ihn das irgendwo stärkt in seiner eigenen Überzeugung. Also dass ihm das manchmal, wenn man was liest, wo man weiß, das will ich garantiert nicht, dass es mir hilft zu sehen, so stehe ich. Also es kann so ein bisschen so ein Effekt sein, war es zumindest für ihn. Nur das Witzige war, das hat für ihn überhaupt nichts gebracht. Er hat dann nicht weniger mitgelesen. Und dann hat er durch Zufall, ich mache nicht gerne Werbung für Apps, aber die habe ich auch sogar im Buch erwähnt, hat er durch Zufall eine App entdeckt, die heißt OneSec. Ich habe die auch am Handy. Und da muss man 10 Sekunden warten, bevor man zum Beispiel Instagram, Facebook, Twitter, X aufmachen kann. Und warum sage ich das? Was ist der Unterschied zu früher? Wenn ich online eine halbe Stunde verbracht habe, einige erinnern sich, mit einem 56K-Modem hat man mindestens 10 Sekunden gewartet, bis die Webseite geladen hat. Und in der Psychologie wird das Friktion genannt, dass man Leute nicht so schnell Dinge machen lässt, sondern so Pausen reinwirft, wo Leute kurz nachdenken, will ich das gerade wirklich? Die App fragt auch wirklich, willst du Instagram, willst du Facebook öffnen? Und es zeigt sich, das wurde auch untersucht, nach 6 Wochen sind die Anzahl der Öffnungen, wie oft Leute auf Social Media gehen, dramatisch gesunken. Einfach, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, tue ich mir gerade was Gutes oder tue ich mir was Schlechtes? Das heißt, zu einem gewissen Grad kann Technik auch ein Teil der Lösung sein, wenn es Teil des Problems ist. Sicher nicht allein. Und darüber hinaus, glaube ich, braucht es tatsächlich Medienkompetenz. Aber die Frage ist immer, was heißt denn das? Und ich gebe ein Beispiel. Es ist jetzt das Beispiel Gil Offerim genannt worden. Das hat natürlich dazu gepasst in einer Zeit, wo man schon mit so viel Rechtsextremismus, Antisemitismus rechnet, dass man manchmal gar nicht überrascht ist oder dass man das bestehende Ängste und Wut bestätigt wird. Und ich glaube, das ist für einen selbst so wichtig, diese unschönen Seiten der Digitalisierung, die funktionieren auch, weil wir Menschen so sind, dass wir natürlich eher dort reinfallen, wo unsere bestehenden Ängste und Sorgen bestätigt werden. Und man sieht dieses Problem eher bei den anderen, also bei den Falschmeldungen, auf die man selbst nicht reinfallen würde, da merkt man, das ist ja kompletter Holler. Ich gebe nur ein Beispiel, immer dort, wenn ich mir denke, ich habe genau das befürchtet oder ich habe mir genau gedacht, dass es so ist, da muss man vorsichtig werden, das ist Medienkompetenz. Das hat nicht mit dem Internet zu tun, sondern mit Psychologie. Und da gebe ich nur ein Beispiel, eine Falschmeldung, wo ich weiß, dass viele drauf reingefallen sind. Vielleicht haben das manche mitbekommen. Wir haben ja jedes Jahr den Weltfrauentag am 8. März. Und dieses Jahr gab es so eine Geschichte, da gab es ein Posting von Markus Söder, der als CDU-CSU-Politiker, bayerischer Minister, einen Blumenstrauß hinhält. und so quasi zum Weltfrauentag missversteht, dass am Weltfrauentag viele Frauen keine Blumen geschenkt bekommen möchten, sondern Rechte, gleiche Rechte, Gleichstellung. Das ist abgegangen. Leute haben sich lustig gemacht. So ein doofer Konservativer. Das Post ist eine Erfindung. Diesen Beitrag gibt's nicht, das Foto ist echt, es wurde aus dem Kontext gerissen. Und ich war bei einem Workshop und mir hat eine junge Frau erzählt aus Bayern, ich habe den gehalten, sie hat erzählt, sie ist selbst drauf reingefallen, sie hat so gelacht über den Markus Söder und sie hat erst gemerkt, dass es eine Falschmeldung ist, finde ich super, als sie es all ihren Freunden weiterleiten wollte, weil da hat sie gegoogelt und ist auf einmal den Faktencheck gefunden. Mhm. Worauf ich hinaus will ist, das ist, glaube ich, Medienkompetenz, glauben Leute oft, es geht um Knöpfeldrucken. Aber eigentlich geht es um Medienkompetenz um Achtsamkeit, dass ich merke, wo ich selbst empfänglich bin für falsche Geschichten. Und das ist das Gegenteil zur Überschätzung, das ist intellektuelle Demut. Zeigen auch Untersuchungen, wenn Menschen ein höheres Maß an intellektueller Demut zeigen, also davon ausgehen, dass sie ebenfalls getäuscht werden könnten, sind sie tendenziell weniger anfällig für Falschmeldungen.
Vom Weiterleiten an die gesamte Kartei machen natürlich nur wenige wahrscheinlich. Aber wäre nicht so, wie du sagst, das Briefe schreiben, als dass es Dissidenten machen könnten in der Digitalmoderne, diese Verzögerung, das wäre doch eigentlich genau das, was du auch meinst, oder? Dass man einfach, bevor man ein Wutposting verfasst, musste man sie damals erstmal hinschreiben, einen Stift suchen und an die Zeitung schreiben, damit es in der Leserbriefkolumne erscheint.
Ja, also ich bin ja sowieso nie auf sozialen Medien gewesen, wobei die WhatsApp-Gruppen und Signalgruppen in den verschiedenen Interessensgebieten und Diskussionsgruppen, in denen ich bin, ja auch schon reichen, für sich 40 Minuten mal eben mit dem Handy beschäftigen zu können. Aber ich habe das tatsächlich, aber wie gesagt, ich gehöre eben auch noch dieser anderen Generation an. Ich habe wirklich diese absolute innere Regel, auch wenn ich mich sehr ärgere, oft bei E-Mails oder WhatsApps zu antworten, es nicht gleich abzuschicken. Also das muss man selber, so wie man irgendwann gelernt hat, dass man nicht nach 4 Spritzern ins Auto steigt, muss man wissen, wenn man gerade so einen wirklichen Wutknödel hat und dann so zum Tippen anfängt, dass man dann nicht auf Send drückt. Das kann man am nächsten Tag sich noch einmal überlegen. Also das sind, ich glaube, sehr, sehr viel beim eigenen Verhalten anzusetzen ist einerseits, aber das ist wie beim Klimawandel, dass trotzdem es eine globale Verständigung der Menschheit geben muss über Dinge, die nicht mehr sein dürfen. Also eben zum Beispiel dieses Kartell von Silicon Valley und anderen Playern, 80% der Werbeeinnahmen, die digital erlöst werden, kommen 4 Playern zu. Ich sage immer, stellen wir uns vor, es gäbe nur noch 4 Fluglinien, 4 Banken und 4 Autoanbieter auf der Welt oder 4 Firmen, die Trinkwasser herstellen. Es wird uns sofort klar, dass das nicht sein darf, aber digital ist es der Fall. Also die Kartellzerschlagung muss sein, genauso wie auf der anderen Seite das eigene Verhalten angepasst werden muss. Und da kann man eben schon sehr viel tun, wenn man mal beginnt, drüber nachzudenken.
Darf ich kurz anschließen, weil das Stichwort Klimawandel, das würde ich überhaupt dafür plädieren. Wir reden beim Thema Klimawandel sehr oft über unseren ökologischen Fußabdruck, das, was jeder Einzelne machen kann. Warum reden wir nie über unseren intellektuellen Fußabdruck?
Den Wutfußabdruck.
Ja, also die Reduktion des eigenen Blödsinnsausstoßes, ja, an der man auch ganz individuell arbeiten kann.
Ja, richtig, bin ich dafür.
Wobei ja nur sehr wenige Leute eigentlich diese Wut ausstoßen, oder? Ich meine, es kommt ja dann oft so vor, als wäre das, was im Netz steht, die Einheitsmeinung und so, aber das sind dann oft nur ein paar tausend.
Das reicht ja die Verbreitung. Ja,
aber das Level reicht, ja. das Level der Empörung, das diese wenigen erzeugen. Ich meine, ich möchte jetzt wirklich nicht hier als Nestbeschmutzer gelten auf dieser Bühne, aber was im Standardforum unter den Artikeln sich abspielt, das gehört meiner Meinung nach auch viel besser moderiert und eingeschränkt. Ja? Also in anderen Ländern haben die Zeitungen da viel restriktivere Zugänge. Aber natürlich, sagen wir uns ehrlich, geriert man Klicks auf diese Weise. Und die sind dann wieder für die Inseratenpreise wichtig. Und das ist ein Teufelskreis. Also die Zerstörung des Journalismus durch digital.
Ich gebe dir völlig recht, nur beim Standard muss man dazu sagen, die Damen und Herren, die das machen, das sind wahre Helden des Alltags. Also der Job.
Der Held des kleinen Mannes gegen die Tsunami-Flut.
Ja, also das zu moderieren und das zu säubern, also dagegen ist Kanalräume ein Job für
natürlich,
Leute
das, mit das ist Fußball. Ja das Problem. Da müsste man auch viel mehr Geld investieren.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde gerade dieser Klimavergleich ist sehr gut, weil in der Klimadebatte gibt es ja beide Ebenen. Einerseits den ökologischen Fußabdruck von einem selbst und andererseits auch die Frage, dass auch wenn man selbst zum Beispiel versucht, nachhaltiger zu leben, klimaschonender zu leben, dass natürlich der große Wandel auch wirtschaftlich notwendig ist, dass es rechtliche Bestimmungen braucht, zum Beispiel was die Wirtschaft betrifft. Also dass es nicht die Gefahr ist, wir leben in einer Zeit, wo Probleme oft auch individualisiert werden. Und es kann ja beides wahr sein. Es kann wahr sein, dass das Individuum was verbessern kann, aber auch, dass wir gesetzliche Rahmenbedingungen brauchen. Und das ist bei der Digitalisierung, glaube ich, ebenso der Fall. Eben, ich kann als einzelne Person sehr wohl was machen. Also ich kann für mich selbst Mechanismen finden, dass ich zum Beispiel achtsamer meine Wut auslebe. Ich habe das in meinen Büchern schreibe ich auf diese persönliche Ebene rein. Ich möchte dann aber immer ergänzen. Ergänzend dazu gibt es auch Dinge, die kann ich als Einzelne nicht ändern. Ich kann zum Beispiel als Einzelne nicht ändern, wie der TikTok-Algorithmus per se funktioniert. Und ich gebe nur ein Beispiel zu TikTok. Da gibt es schon sehr viel Grund zum Verdacht, dass TikTok speziell so gebaut ist, dass die sogenannte Verweildauer auf Videos sehr, sehr wichtig ist, welcher Inhalt erfolgreich ist. Also wie viele Sekunden ich im Feed auf einem Video draufbleibe. Und da gibt es die Sorge, dass gerade auch extremistisches oder problematisches Videomaterial, das Leute zum Teil auch verstört oder das sehr emotionalisierend sein kann, dass das dazu führt, dass Leute länger draufbleiben. Und dass solche Inhalte dann verstärkt werden. Und ich gebe nur ein Beispiel, vor ein, zwei Jahren, weiß ich gar nicht, habe ich auf TikTok ein Video gesehen von einer jungen Frau, einer Muslima mit Kopftuch, die sagt, die beginnt so, natürlich befolgt sie allen Befehlen ihres Mannes, weil ihr Mann, der liebt sie ja und will ja nur das Beste für sie. Und sie hat ihn ja geheiratet, weil sie weiß, er ist so ein Guter und ist für sie. Und sie redet wirklich ein, zwei Minuten so. Und ich denke mir, das ist sicher ein Witz und da kommt dann irgendwo die Aufklärung. Und schau mir dieses Video bis zum Ende an. Und es kommt keine Aufklärung, keine Pointe. Und ich bin so verstört. Und ich schaue es noch ein zweites Mal an, weil ich mir denke, vielleicht habe ich den Witz noch immer nicht verstanden. Es war kein Witz da. Und ich denke, mich hat das ein bisschen Fragen zurückgelassen. Was ist passiert, als ich das nächste Mal TikTok aufgerufen habe? Habe ich mehr ähnliche Videos da gesehen. Das ist jetzt eine anekdotische, das ist nur eine Anekdote. Nur es gibt tatsächlich solche Verdachtsmomente, dass die Verweildauer und auch wenn man etwas mehrfach anschaut, ein starkes Signal ist, was ich kriege. Und man stelle sich vor, in einer Zeit, wo vielleicht junge Männer für sehr Vorstellungen von toxischer Männlichkeit sehr empfänglich sind und denen werden solche Videos reingespielt von Andrew Tate und anderen, die sagen, naja, wenn du deine Frau so und so behandelst, dann zeigst du ihr, wer hier der Mann ist und in Wirklichkeit wollen die Frauen das ja so ein bisschen. Und am Anfang finden sie es verstörend und mit der Zeit schleift sich das so ein, dass man sich denkt, naja, vielleicht ist das ja dran, der wirkt ja erfolgreich. Worauf ich hinaus will ist, hier ist es unrealistisch, dass jeder Mensch so viel Erfahrung schon haben wir, so viel Reflexion. Und da müssen wir schon auch gesellschaftlich, auch gesetzlich an den Algorithmen arbeiten, dass zum Beispiel TikTok gezwungen wird, auch wirklich der Forschung den Algorithmus offen zu legen, notfalls einzuschreiten. Also es braucht auch diese gesetzlichen Regulierungen, weil das Einzelne kann ich nicht alles lösen.
Wo müsste man denn da eingreifen? Vielleicht auch, ich frage eine ganze Runde, man ist ja bei der Beschränkung der Medienfreiheit aus gutem Grund natürlich immer sehr vorsichtig. Es gibt jetzt einige Ansätze, um gerade eben Hate Speech auch zu verhindern. Wie sehr kann man denn das als gesetzlich lösen und wie sehr muss man da praktisch als, ist es ein Lernprozess in der Gesellschaft und müssen das selbst lösen?
Ja, es wäre der Gesellschaft schon gedient, wenn ein Unternehmen wie Google Steuern zahlen würde.
Allerdings.
Das wäre schon ein enormer Fortschritt. Also die politische völlig Komplettaufgabe gegenüber diesen Mächten ist so greifbar, dass man sagt, ja, super wäre es, wenn die Algorithmen endlich offengelegt wären, wenn es Einschränkungen gäbe, aber so wie die politische Situation ausschaut, wer traut sich das zu setzen? Wie will man es durchsetzen? Also ich sehe da momentan außer guten Absichtserklärungen wenig. Ja, es wäre zum Beispiel auch hoch an der Zeit, dass wir ein EU-Facebook hätten, dass wir ein wirklich von der europäischen Politik getragenes, ein EU-Google hätten. Ja, wir müssen irgendwie uns dagegen wappnen, was von anderswo kommt, weil China hat schon sowas wie TikTok komplett im Griff. Die russische Propaganda überschwemmt unsere sozialen Medien. Klar, wir müssten dringend was tun. Der politische Wille ist vielleicht da, aber der Mut, den sehe ich momentan nicht.
Also ich finde schon immer interessant, zurückzuschauen, weil mich eben die EU-Datenschutzgrundverordnung, die ich gerade vorhin auch erwähnt habe in meinem Text, die ist ja jahrelang erarbeitet worden. Die früheren Regelungen waren aus den 90er Jahren, da war also sozusagen technologisch Steinzeit. Und dass die ist extrem gegenlobbyiert worden in Brüssel und Straßburg. Ich kenne zufällig ein paar von den deutschen grünen Politikern, die da mitgeschrieben haben an diesem Gesetzestext. Und dass die dann verabschiedet worden ist 2014 against all odds und against vor allem dem massiven amerikanischen Lobbyismus. Das war der zufällige Zusammenkommen mit den Enthüllungen von Edward Snowden. Also es ist manchmal so wenig mir politisch dieser Gedanke gefällt, dass ein Individuum Geschichte schreibt. Also der Snowden-Fall und das Hochgehenlassen der NSA, Spionagetätigkeit auch gegen alle möglichen befreundeten Staaten, hat damals dazu geführt, dass politisch diese EU-Datenschutzgrundverordnung verabschiedet werden konnte, die vorher weit weg von einer Mehrheitsfindung war. Und solche Sachen, und ich erinnere mich damals an ein Interview mit Martin Schulz, der gesagt hat, der dieses Thema sehr früh verstanden hat und der gesagt hat, wir in der EU sind 500 Millionen Konsumenten und wir bestimmen die Regeln, die auf unserem Markt hier gelten, eben auch für Google und Facebook. Dass das natürlich inzwischen längst wieder überholt ist technologisch und dass dann weitere Adaptierungen nötig sind, ist eine andere Frage. Aber es beantwortet immer die Frage, geht es? Ja, natürlich geht es. 500 Millionen Konsumenten können etwas bewegen. Und deswegen sage ich aber auch, wie bei der Klimafrage, sind letztlich globale politische Entscheidungen, zu der internationale Zusammenarbeit wichtig ist.
Wobei die Datenschutzgrundverordnung ja auch für viele andere Regionen oft so ein bisschen als Blaupause
genau. gibt. Genau, ich kann mich erinnern, dass damals, was haben Sie erzählt, aus Südkorea Delegationen gekommen sind und sich erklären lassen wollten, wie das geht, weil die das sozusagen anwenden wollten. Also es ist einfach nicht wahr, dass wir machtlos diesen Datenpiraterien und diesen Desinformationskampagnen gegenüberstehen. Aber es ist auch, ich finde es ästhetisch und strukturell so interessant. Es ist so wahnsinnig viel billiger geworden durch die Digitalisierung. Ne? Also es gibt so vieles, was so viel einfacher geworden ist. Jeder von uns, ich gebe es von mir selber zu, ich könnte ohne Google Maps nicht mehr existieren. Ja? Also es ist so bequem und Booking.com und das alles. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt gerade, dass uns enorme Kosten gesamtgesellschaftlich entstehen, weil wir Institutionen schaffen müssen, geheimdienstlich, wirtschaftspolitisch, die dem ganzen Missbrauch entgegenwirken, der jetzt möglich ist. Einfach durch diese Technologien. Also wir müssen natürlich unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, um uns auch nur gegen russische Trollfabriken zu wehren. Mhm. Wird nicht umsonst zu haben sein. Und das mit Google ist natürlich wahr. Also keine Steuern zahlen und in Irland sitzen.
Wie sehr ist denn, ich meine, auch das, was du beschreibst im Buch, dass das Digitale ja einfach die unterschätzteste Entwicklung wahrscheinlich ist der Menschheit. Wenn man jetzt an den sozialen Medien schraubt, an den Algorithmen schraubt, an die Eigentümer vielleicht anders verteilt und es generell mehr soziale Netzwerke gibt, das würde ja nichts an dem Grundwesen des Internets ändern, dass alles sehr schnell ist, dass alles sehr dauerhaft ist. Also sind wir dem komplett ausgeliefert oder wie wird da praktisch ein gutes soziales Netzwerk aussehen?
Ehrlich gesagt, wir wissen es ja nicht, weil wir kein erfolgreiches soziales Netzwerk hatten, das mit der Absicht, sehr demokratisch zu sein, zum Beispiel gebaut wurde. Und die Frage ist ehrlich gesagt auch, ob es funktioniert. Ich erkläre es kurz. Lange hieß es ja, die großen Social-Media-Unternehmen sind quasi die Platzhirschen. Die Frage war, kann sich gegen Facebook, Instagram etc. noch irgendwas durchsetzen? Und dann kam TikTok. Und was macht TikTok? Es ist noch einmal kürzer, noch einmal emotionalisierender und noch einmal brachialer in mancherlei Hinsicht. Und das heißt, wenn ich in so einer Gesellschaft, in einer Zeit lebe, wo man so gewohnt ist, so emotionale Schnipsal zu bekommen und dann kommt ein Medium, das macht das noch besser, dann ist das vielleicht die einzige Chance, wie ich mich durchsetzen kann, dass ich in diesem harten Aufmerksamkeitswettbewerb noch einmal brisanter bin. Und wenn ich dann sage, ich mache eine Plattform und die ist langsamer und unemotionaler und weniger schwarz-weiß, dann ist das in diesem harten Wettrennen rein nach menschlicher Logik, bin ich mir nicht sicher, ob die sich durchsetzen kann. Darum glaube ich, zu einem gewissen Grad vielleicht wirklich Regulierung, die auch reinfährt, wo es gefährlich wird. Also wo man sich fragt zum Beispiel, dass die Standard-Settings nicht von vornherein auf totalen Krawall sein sollten, dass die User, Userinnen auch mehr Mitsprache haben, solche Sachen. Zur Frage zurück, wie könnte aber dann eine andere Seite aussehen? Oder wenn man sagt, man macht Auflagen für die großen Plattformen, dann möchte ich Folgendes sagen, da kann man viel tun. Und ich bringe das im Buch ein Beispiel, da gibt es das Pro-Social Design Network. Das sind echt engagierte Leute aus Informatik und Design und aus Psychologie. Und die haben so Best-Practice-Beispiele gesammelt, wie Webseiten oder Plattformen gebaut werden können, dass es ein bisschen freundlicher, zivilisierter zugeht. Und ein Beispiel ist, dass zum Beispiel getestet wurde auf Reddit, auf einer Diskussionsseite dort zum Thema Wissenschaft, dass einfach den Leuten vorab noch ein Hinweis auf die quasi Netiquette, ein Hinweis auf die Umgangsformen eingeblendet wurde, was für eine Art von Gespräch erwünscht ist und wo notfalls was gelöscht wird. Und dieser eine Hinweis, bevor Leute posten, hat dazu geführt, dass bei Neuregistrierten 8% weniger Postings gelöscht werden mussten. Das ist kein Wundermittel. Nur wenn unsere Debatte um 8% besser wäre, wäre das schon mal ein Stück weit besser. Und das sind so kleine Kniffe. Oder ich gebe ein zweites Beispiel. Vor Jahren schon habe ich eine Studie, wo getestet wurde, wenn man keinen Like-Button hat, sondern einen Respect-Button. Also man liest einen Kommentar von jemand anderem und da steht nicht gefällt mir, sondern Respekt drunter. Dann war es so, dass Menschen auch öfters bei Leuten, die nicht die gleiche Meinung wie sie hatten, aber die vielleicht trotzdem irgendwo nachvollziehbar argumentierten, auf Respekt klickten. Und die Idee dahinter ist, dass bei Like klicke ich nur dort, wo ich der gleichen Meinung bin. Aber vielleicht sind viele von uns so demokratisch orientiert, dass sie sagen, okay, ich muss nicht einer Meinung sein, aber ich verstehe den Punkt irgendwo. Also unsere Gesellschaft ist vielseitig. Und die großen Social-Media-Plattformen sind nicht danach gebaut. Darum glaube ich, einerseits ist die Frage, ob man den Druck erhöht, dass sie so gebaut werden sollen. Oder, auch wenn das nur eine Krücke ist, für mich selbst, dass ich diese Mechanismen kenne und mir überlege, was ist für mich noch, dass ich auf Respekt klicken kann? Also dass ich auch versuche, gezielt anzukämpfen gegen dieses Bedürfnis, nur dort zu klicken und das so anzuschauen, was mich total bestätigt. Und da, wo ich sage, ist jetzt nicht meine Meinung, aber es kann so stehen bleiben.
Mhm. Wo man ja nochmal ergänzen muss, dass der Daumen runter abgeschafft worden ist auf mehreren Plattformen, ja. Ne? Weil das dann eben zu krass geworden ist.
Ja. Also ich wäre schon sehr glücklich darüber, wenn sich klassische Medien damit aufhören, dem hinterher zu hecheln, den negativen Entwicklungen, die wir in den digitalen Medien haben, sie eins zu eins zu kopieren. Ich sage zwei Beispiele, ein harmloses, weil so unseriöses, das zeitungsähnliche Produkt Österreich tut immer wieder einfach Sachen aus dem Internet abschreiben und machen dann Artikel draus, sagen, der und der hat das gepostet, die und die hat das drauf gesagt, das ist dann ein Artikel in der Zeitung, was wirklich lächerlich ist. Angesichts dessen, was Österreich sonst schreibt, eh noch besser so, weil das ist zumindest irgendein Tatsachensubstrat gegeben.
Aber Florian, das machen leider nicht nur zeitungsähnliche Produkte, sondern das machen auch Zeitungen, wie ich vorhin gesagt habe. Also,
ja, ich wollte es als anderes Beispiel, ich kenne sehr wohl von seriösen Zeitungen, die Überlegungen, habe ich schon von mehreren Journalisten noch gehört, die dann einen Artikel abgeben oder einen Kommentar abgeben und dann erscheint er mit einer Überschrift, die nichts damit zu tun hat. Und sie fragen noch, Entschuldigung, wieso? Diese Überschrift ist erstens sachlich falsch, zweitens würde ich die nie wählen, drittens, was soll das? Bekommen wir eine Antwort, ja, wegen der Suchmaschine.
Es klingt gut.
Ja, das der Suchmaschine, es gibt einen eigenen Fachausdruck mittlerweile dafür, welche Worte in den Suchmaschinen besonders oft gesucht werden. Und deshalb wird tatsächlich spekuliert, auch von seriösen Medien. Wir versuchen, diese Worte in unsere Überschriften einzubauen, damit mehr Leute diesen Artikel anklicken.
Überschriftenexzess hat es früher auch schon gegeben. Also das ist ein altes Medienphänomen, dass man die Überschrift nicht so viel, damit es schön knallt und damit die Leute Zeitung kaufen, früher als Leute noch Zeitungen gekauft haben. Aber was ich am schlimmsten finde am seriösen Journalismus, ist ins Internet zu schauen, wo ist gerade ein Wirbel, wegen was, und daraus dann einen Artikel zu machen und also über das Internet zu berichten und das, was früher eigentlich nur die Wirtshausschlägerei gewesen wäre, zu einer berichtenswerten Nachricht in einem seriösen Medien zu machen. Und das passiert in Deutschland, wo ich das besser beobachte als in Österreich, ununterbrochen. Auf Facebook macht irgendjemand, der einen bekannten Namen hat, schreibt einen Hassbrief und es steht am nächsten Tag in der einen oder anderen Zeitung, als wäre es berichtenswert, dass einer einen Gachen gekriegt hat.
Ja, auch die Kapitalisierung von Ressentiments wieder, genau das Gleiche, nur halt hinterherhecheln, noch trauriger.
Wobei man eben sagen muss, dass dem Journalismus ja wirklich auf eine dramatische Weise das frühere Einkommen entzogen worden ist. Also Journalismus ist heute sehr viel schwieriger zu finanzieren als noch vor 20, 30 Jahren.
Und funktioniert im Wesentlichen ja sehr ähnlich wie soziale Medien heute funktionieren, also mit Aufmerksamkeit und nicht mehr mit, so sehr mit Abos.
Vielleicht auch ich finde, es gibt auch so ein paar Warnhinweise, auf die man als Publikum achten kann. Wenn ich online Artikel lese, wo es heißt, das Netz spricht über, werde ich schon immer so ein bisschen skeptisch. Weil in der Regel ist es nicht das Netz, weil in der Regel ist es ein Auszug des Netzes. Und es gibt zum Beispiel ein interessantes Buch von der Renate Künast, grüne Politikerin in Deutschland, die sehr viele Hasskommentare abbekommen hat. Und die hat auch in ihrem Buch einen wichtigen Punkt vermerkt, zum Beispiel wenn Medien dann über Shitstorms berichten. Ich finde, das kann man schon in der Regel berichten, wenn jemand wirklich hunderte oder tausende krasse Wortmeldungen abbekommt, aber einsortieren. Weil zum Beispiel, wenn die Renate Künast einen Shitstorm abbekommt, der aus einer rechtsextremen Ecke angezettelt wird, dann muss ich das einordnen. Weil wenn ich nur schreibe, Politiker kriegt Shitstorm ab und ich ordne nirgendwo ein, wer sich darüber aufgeregt hat. War das jetzt zum Beispiel eine Anti-Corona-Gruppe? War das eine wirklich rechtsextreme Gruppe? War es die AfD als Partei? Was weiß ich? Dann weiß ich nicht das Publikum, woher es kommt. Und natürlich ein Shitstorm, zum Beispiel den Renate Künast bekommt aus dieser Ecke, ist ein bisschen anders zu werten, als wenn sie ihn aus der, was weiß ich, linken Ecke bekommt oder aus der Öko-Ecke. Und das heißt, eben auch im klassischen Journalismus früher hätte man oft zum Beispiel eingesortiert, die Person, die jemanden kritisiert, aus welcher Ecke kommt die? Diese Arbeit im Internet zu schauen, kommt die Kritik, die sollten sich Journalisten und Journalistinnen machen. Also man kann viel Wirbel durchaus aufgreifen, aber einordnen. Und als Publikum nur eins, für mich ist auch so wichtig, wenn ich weiß, dass Wut einfach Klicks bringt, dann ist die Frage, wie ich damit umgehe. Und ich würde nicht sagen, dass Wut immer schlecht ist, weil Wut ist eine notwendige menschliche Reaktion auf Missstände. Es kann ja sein, dass die Wut über eine Aussage vollkommen gerechtfertigt ist, weil die Aussage nicht hinnehmbar ist. Aber der zweite Schritt ist dann, wie bin ich klug wütend? Mhm. Und da finde ich sehr schön, was eben schon vor als Beispiel genannt worden ist, dass man ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Ich habe zum Beispiel, ich zitiere auch ein Beispiel von Whitney Grimes und die ist Kommunikationswissenschaftlerin, die hat mit Diane Phillips gemeinsam einen Aufsatz geschrieben und die schreiben, wie man achtsam wütend sein kann im Internet. Das erste ist, sich die Zeit und den Raum zu nehmen, die eigene Wut einzuordnen, zu überlegen, ist die angemessen. Und dann werden auch so konkrete Tipps gegeben, wie das erste, den eigenen Körper zu scannen, nämlich, weil man merkt oft, wenn man richtig wütend ist, gar nicht, wie schlimm man von der Wut gepackt ist. Und man merkt, ich bin total verspannt, dann ist das vielleicht nicht der Moment, wo man sich zu Wort äußern sollte. Weil wir übersehen gerade, wie wütend wir sind, wenn wir richtig wütend sind. Und das Zweite, nur ganz kurz, das Zweite, was ich dann zitiert habe, ist, sich an die Menschlichkeit der anderen Person zu erinnern. Nämlich, das heißt nicht, dass man alles gut finden muss. Man kann das noch immer schrecklich finden oder gefährlich, was jemand tut oder wofür die Person steht. Aber dass man sich erinnert, die andere Person ist ein Mensch. Und ich glaube, in dieser wütenden Zeit, wenn man wütend sein kann, aber sich auch an die Menschlichkeit anderer erinnert, da ist schon viel erreicht.
Das war der Podcast Edition Zukunft für diese Woche. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann schreibt uns bitte einfach an edition.zukunft@derstandard.at. Über eine 5-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Plattformen und über ein Abo freuen wir uns natürlich immer. Ich bin Philipp Bramer. Die nächste Folge Edition Zukunft gibt's nächste Woche. Bis dahin, macht es gut. Baba. We'll be right back.